SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag.
Nice to meet you. Here's some thoughts about life you should know. By design it's painful when you grow. But you'll survive it if you take it slow. Nice to meet you.
Ein berühmter Märchenroman feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Und im Mittelpunkt steht dieses Mädchen.
Sie war klein und ziemlich mager, sodass man beim besten Willen nicht erkennen konnte, ob sie erst 8 oder schon 12 Jahre alt war. Sie hatte einen wilden, pechschwarzen Lockenkopf, der so aussah, als ob er noch nie mit einem Kamm oder einer Schere in Berührung gekommen wäre.
Momo aus der Feder von Michael Ende feiert 50. Geburtstag und wir haben das Buch heute wieder gelesen. Wie spricht diese märchenhafte Geschichte um die gestohlene Zeit heute zu uns? Zeit, die spielt auch eine große Rolle im neuen Roman von Monika Helfer. Es geht um zwei Jugendfreundinnen, die sich aus den Augen verlieren und sich dann im Alter auf besondere Art wieder annähern. Die Jungfrau stellen wir Ihnen in dieser Sendung vor. Aber jetzt gleich tauchen wir erstmal ab in die Welt der Reichen und Schönen. Es geht um die New Adult Trilogie Beautiful Secrets, die in einer Berliner Schönheitsklinik spielt. Arztroman 2.0 sozusagen. Dazu Musik von dem belgischen Singer-Songwriter Milo und seinem Album Nice to Meet You.
The thing about you, there will be times it gets too real. The thing about you, you are stronger than you feel. The thing about you, if you take it year by year, there's still so much for you to learn, my dear. To know you, I hope growing up with me was not too bad. I couldn't be more proud to be your dad. Time with you's the best I've ever had. The thing about you is you've taught me not to fear. The thing about you, such a miracle you're here. The thing about you, even after all these years, there's so much I gotta learn from you, my dear. There's so much I gotta learn from you, my dear.
Villa Berlin, so heißt die Beauty-Klinik, in der üblicherweise Nasen korrigiert und Lippen aufgespritzt werden. Aber dort passieren noch ganz andere Dinge. Üble kriminelle Machenschaften zum Beispiel, die aufgeklärt werden müssen. Und natürlich passiert auch sehr viel in Sachen Liebe. Ein moderner Arztroman, drei starke Frauen und eine Kriminalgeschichte. Das alles sind die Zutaten für die New Adult Trilogie Beautiful Secrets. New Adult, das ist ein Genre, das in den letzten Jahren ziemlich regelmäßig auf den Bestsellerlisten landet, das sich an junge Erwachsene richtet und auch von jungen Erwachsenen erzählt. Was macht New Adult so erfolgreich und wie schreibt man so einen Roman? Fragen, die ich Melanie stellen möchte. Zusammen mit ihrer Freundin Anna bildet sie das Autorinnen-Duo, das unter dem Namen Mia Moreno die Beautiful Secrets-Reihe veröffentlicht. Der zweite Teil, Wenn ich dich spüre, der erscheint am Donnerstag bei Everlove. Hallo Melanie.
Hallo.
Sie und Ihre Mitautorin arbeiten beide als Journalistin für überregionale Zeitung. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, zusammen Romane zu schreiben?
Ehrlich gesagt ist das auf einer Sommerparty bei einer gemeinsamen Freundin entstanden. Es waren auch vielleicht der ein oder andere Aperol Spritz involviert. Und ich habe eben so erzählt, dass ich ab und zu solche Bücher lese und dass ich mir vorstellen könnte, das auch selbst zu schreiben, gerade im Self-Publishing. Das war die ursprüngliche Idee. Aber dass ich dafür eben super gerne mit jemandem zusammenarbeiten würde. Und dann sagte eine Bekannte, du, ich finde das total spannend. Wollen wir das nicht machen? Und zwei Wochen später saßen wir beim Mittagessen zusammen und haben unseren ersten Plot entwickelt.
Jetzt sind Sie bei dem auf Romance spezialisierten Verlag Everlove unter dem Dach von Piper gelandet. Wie kam es dazu?
Wir haben dann tatsächlich zunächst im Self-Publishing eine Buchreihe, eine Serie entwickelt. 4 Bücher waren ein ähnliches Konzept und haben das unter einem anderen Pseudonym veröffentlicht. Und 2 Wochen, nachdem wir das erste Buch veröffentlicht haben, wurden wir angeschrieben von einer Lektorin von Piper, die sagte, das finden wir ja total toll, wollt ihr für uns vielleicht auch so einen Stoff entwickeln? Und dann haben wir gesagt, ja, das wollen wir sehr, sehr gerne machen. Und haben das dann auch eben gemacht.
Das Ganze firmiert ja auch unter dem Namen New Adult. Was ist das für ein Genre überhaupt?
New Adult ist ein Genre, das sich eher an jüngere Leute richtet, die jetzt nicht mehr irgendwie sich mit Jugendbüchern identifizieren, aber eben auch nicht so alte Charaktere haben wollen. Das heißt, es geht darum, dass sowohl die LeserInnen als auch die Charaktere sind eher um die 20. Es geht viel um erste Liebe, um Selbstfindung, auch noch so ein bisschen erwachsen werden, kann auch ein bisschen älter werden und vor allen Dingen, es darf auch mal heiß werden. Also bei Sexszenen wird nicht ausgeblendet, wie das bei Jugendbüchern der Fall ist oder bei anderen jungen Roman, sondern ja, es wird auch erzählt. Und dafür gibt es bei New Adult so Chili-Schoten, mit denen die Bücher bewertet werden. Und das ist auch was der Verlag zum Beispiel bei uns wirklich gut findet. Wir laufen eher so ein bisschen unter Hot und wollen damit eben auch zeigen, dass deutsche Romance auch sexy sein kann und nicht nur verstaubt an irgendwelchen Küsten spielt.
Wie viele Chili-Schoten sind denn auf Ihren Büchern?
3 von 5.
Welche Elemente oder Tropes, wie das ja heute heißt, sind denn bei Ihnen für die Story absolut unverzichtbar?
Es gibt so ein paar Tropes, die besonders beliebt sind und die finden sich auch bei uns in den Büchern. Also Enemies to Lovers ist eines. Das bedeutet, dass eben die Protagonistinnen sich erstmal oder Protagonisten und der Love Interest sich erstmal nicht leiden können und dann im Laufe der Zeit sich verlieben. Das andere ist Second Chance zum Beispiel. Dabei wird eben jemand, die schon eine Geschichte haben, kennen sich wieder. Oft mischen sich die Tropes auch ein bisschen und wichtig ist vor allem, dass es eine Spannung gibt. Also es sollen, wie es immer so schön heißt, die Funken und die Fetzen fliegeln, es soll knistern. Und im Mittelpunkt steht eben die Love Story und aber auch die persönliche Entwicklung der Protagonistin und ihres Love Interest.
Man kennt das Genre ja vor allem aus dem englischsprachigen Raum schon, wo es auch sehr erfolgreich ist. Ihre Geschichten, die spielen jetzt in Berlin, naheliegenderweise, weil sie auch in Berlin leben. Aber das ist schon was Neues in dem Genre, oder? Dass Berlin jetzt als Ort prominent wird in diesem Genre?
Ja, das ist definitiv was Neues und das war von uns auch ganz bewusst gewählt. Wir haben nämlich gesagt, warum müssen diese Geschichten immer in USA oder in England spielen, vor allem in USA? Wir können das doch genauso gut nach Berlin setzen. Berlin ist eine tolle Stadt. Berlin ist die Stadt der gebrochenen Herzen. Es gibt auch hier viele Sehnsuchtsorte und das wollen wir zeigen. Wir beide lieben Berlin. Wir haben hier sehr viel erlebt und wollen eben zeigen, dass man auch in der deutschen Hauptstadt einen wahnsinnig emotionalen Achterbahnfahrt der Gefühle erleben kann.
Das wird eine Trilogie. Auch das ist sehr üblich in dem Genre. 3 Teile. Und der 2. Teil erscheint jetzt kommende Woche. Im Mittelpunkt stehen eben 3 Freundinnen, die sind alle so Ende 20, Laila, Maxi und Charlie heißen die. Und jeder von ihnen ist ein Band als Hauptfigur bzw. Ich-Erzählerin gewidmet. Wie würden Sie diese Heldinnen charakterisieren? Was sind das für Frauen?
Na, zunächst mal sind es junge Frauen in der Großstadt, die Hoffnungen und Träume haben, die aber auch jede vor ihrer eigenen Herausforderung stehen. Sei es die Emanzipation vom Elternhaus oder auch das Gegenteil, dass sie eben im Fall von Maxi früh auf sich alleine gestellt ist und damit eben klarkommen muss, andere um Hilfe zu bitten. Die Frauen sind tendenziell eher schlagfertig, die wissen, was sie wollen. Wichtig ist, sie lassen sich nicht von Männern unterbuttern, außer vielleicht in der einen oder anderen Situation im Schlafzimmer. Dann ist das aber natürlich mit Konsens und gewollt und so weiter. Und die Frauen stehen meist am Anfang ihrer Berufskarriere und wollen eben das Leben leben und genießen.
Die Story ist eben, wie gesagt, in einer Berliner Beauty-Klinik angesiedelt, wo sich die üblichen Stars und Sternchen ästhetisch behandeln lassen. Aber, und das gibt der Story dann auch so eine tiefere politische Dimension, es gibt auch so eine Art karitativen Zweig dieser Klinik. Es werden nämlich Opfer von religiös motivierten oder frauenfeindlichen Anschlägen, wie zum Beispiel Säureattacken, in der Klinik behandelt. Gratis, da steckt dann wieder eine Stiftung dahinter. Ich finde, dadurch kommt das Ganze schon auch weg vom klassischen Arztroman. War Ihnen dieser Teil besonders wichtig?
Das war uns wichtig, aber wir konnten irgendwo auch gar nicht anders. Also wir hatten von vornherein den Plan, dass jede Frau ihre eigene Liebesgeschichte in einem eigenen Buch bekommt, aber die Bücher sollte eben auch was verbinden. Und da ist dann vermutlich einfach durchgekommen, dass wir Journalistinnen sind, dass wir viel gesehen und recherchiert haben. Das haben wir dann in die Bücher einfließen lassen und so ist es dann entstanden. Und wichtig war auch, Spannung in die Geschichte zu bekommen. Wir wollten, dass die Leserinnen dranbleiben und der Art und Weise, wie wir die Geschichten entstehen lassen, ist dann eben eins zum anderen gekommen.
Sie schreiben die Geschichten zu zweit. Wie sieht das ganz konkret aus? Wie teilen Sie sich das auf?
Ja, wir schreiben zu zweit und wir dachten am Anfang, das ist doch irgendwie ganz normal, werden aber heute ganz oft darauf angesprochen, wie kann denn das funktionieren? Konkret sieht das so aus, dass wir zusammen planen, wir überlegen uns eine grobe Geschichte, wir überlegen uns Charaktere und dann gehen wir immer feiner rein in die Handlung, wenn wir die plotten, in die Kapitelplanung und das ist eben auch ein ganz wichtiges Element von unserer Arbeit. Dadurch, dass wir zu zweit schreiben, muss die eine immer im Kopf der anderen drin sein. Das heißt, wir haben sehr konkret runtergeplant, was passiert in jedem Kapitel, welche Szenen gibt es da, haben auch schon mal so grob drüber gesprochen, worüber reden die, worüber streiten die vielleicht auch. Und dann schreiben wir meistens so ein, zwei Kapitelweise. Die eine schreibt die einen zwei Kapitel, die nächsten zwei Kapitel. Dann lesen wir nochmal drüber. Kann auch mal passieren, dass wir uns da so ein bisschen vergaloppieren und so ein bisschen uns entfernen. Dann müssen wir uns eben wieder zusammenfinden. Und deshalb haben wir einfach gelernt, dass es unfassbar wichtig ist, ganz nah zusammen zu bleiben.
Wo schult man sich denn eigentlich am besten, um Sexszenen auf dem Papier gut hinzubekommen?
Ja, davor hatte ich ehrlich gesagt am Anfang am meisten Angst. Wir haben das dann aber einfach probiert und da hilft es, glaube ich, wenn man einfach auch was liest, was so ähnlich ist. Also so geht es mir jetzt. Ich lese andere Bücher, die auch Sexszenen beinhalten und lasse mich davon auch so ein bisschen inspirieren und mache daraus dann mein eigenes, weil es ist ja, seien wir mal ehrlich, die Sexszenen sind nicht unbedingt realistisch. Das heißt, man bedient da ja auch eine Zielgruppe. Das heißt, diese Sexszenen, die entsprechen einem bestimmten Bild, wie das auch gerne vielleicht wäre. Das ist ja auch man träumt sich ja weg in einem Buch, in eine andere Welt rein. Und vielleicht hätte die ein oder andere Frau vielleicht auch genauso ein Sexleben. Und wir haben auch einfach echt Spaß dabei. Wir werden zwar manchmal auch ein bisschen rot beim Schreiben, aber es macht am Ende dann doch Spaß.
Ja, ich habe die ersten beiden Bände mit jeweils ungefähr 300 Seiten an 5 Tagen so weggelesen. Ich finde das richtig gute und intelligente Unterhaltungsliteratur. Vielen Dank, Melanie. Sie ist ein Teil des Autorinnen-Duos Mia Moreno. Der zweite Band der Trilogie Beautiful Secrets erscheint am kommenden Donnerstag bei Everlove.
So, you say you gotta leave, got somewhere else to be. God only knows where you're about. And oh, well that was awful quick. I was just getting used to this, and always having you around. With the boys in the bed, all aboard the bus to the promised land. Bang, 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 stake your claim to the throne waiting for you at the Hall of Fame. 1, 2, 3, 4 on the floor, on a highway to heaven, knocking on hell's door with you. What a ride with you, it's always more with you. When we ride with you.
SWR 2, Sie hören das Lesenswert-Magazin mit Musik von Milo. Und jetzt geht es direkt ins brodelnde Harlem der 70er Jahre. Da, wo sich Gangster ohne lange zu fackeln heftige Schießereien liefern und die Black Liberation Army zum bewaffneten Kampf aufruft. Schon in seinem letzten Roman Harlem Shuffle ist der New Yorker Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead in diese wilde Welt eingetaucht. Da ging es um die 60er Jahre. Jetzt gibt es die Fortsetzung. Whitehead erzählt in allen seinen Romanen vom schwarzen Amerika, von der rassistischen Geschichte der Vereinigten Staaten. Er verbindet das aber immer auch mit viel Humor und Komik. Die Regeln des Spiels heißt sein neuer Roman. Wolfgang Schneider stellt ihn vor.
Ray Carney ist anständig geworden. Der aus Harlem Shuffle vertraute Teilzeitkriminelle und Hehler, der eine Frau aus dem bürgerlichen schwarzen Juristenmilieu geheiratet hat, betreibt nun erfolgreich sein Möbelgeschäft und frönt seinem Faible für schöne Sessel, Schränke, Tische. Die Wirklichkeit draußen vor seinen Schaufenstern in Harlem aber ist weniger zivil.
Es war ein herrlicher Junimorgen. Die Sonne schien, die Vögel sangen. Die Rettungswagen heulten und das Tageslicht, das auf die Tatorte der vergangenen Nacht fiel, ließ das Blut glitzern wie Tau in einem grünen Himmel.
Im Nixon-Jahr 1971 wird Harlem allmählich zum Katastrophengebiet. Die Black Liberation Army setzt auf gewaltsamen revolutionären Widerstand in den Städten. Und die Schusswechsel auf den Straßen, die Kriminalität und die Verwahrlosung nehmen ein ungekanntes Ausmaß an. Ganze Straßenzüge sind dem Verfall preisgegeben. Wohnblöcke brennen, weil Brandstifter ihrer Passion nachgehen oder noch öfter, weil Spekulanten und Versicherungsbetrüger an der Immobilienbrandrodung gut verdienen. Mittendrin Ray Carney, entschlossen, seine neubürgerliche Existenz zu verteidigen.
In seinem Ruhestand hatte sich Carney den braven und anständigen Leuten zugesellt, hatte die Vorhänge zugezogen, wenn ein Stück weiter Schüsse zu hören waren und die Berichte über die Grabenkämpfe und blutige Auseinandersetzungen in der Morgenzeitung mit Grummeln bedacht.
Bis zu dem Tag, als seine geliebte Tochter ihn um Karten für ein Konzert der Jackson 5 bittet. Leider ist das Konzert restlos ausverkauft. Deshalb reaktiviert Ray einen Kontakt aus seiner Vorzeit. Es handelt sich um Detective Bunsen, einen korrupten weißen Cop, Schutzgelderpresser und Fixer, der überall im Viertel seine Finger im Spiel hat und Premium-Tickets für die Jackson 5 sicher leicht beschaffen kann. Nur erwartet er dafür eine Gegenleistung. Und wie eine Fussel im Staubsauger verschwindet, so saugt es Carney nun wieder in die geschäftige Unterwelt Harlems. Bald begleitet er Bunsen auf eine albtraumhafte Rächertour, bei der das Pulpblut in Strömen fließt. Die Regeln des Spiels ist ein Triptychon. Der Roman besteht aus drei langen, novellenartigen Teilen, verbunden durch den Schauplatz und die Figuren. Im zweiten Teil kehrt ein weiterer Bekannter aus Harlem Shuffle wieder. Der Rausschmeißer und Schenkelbrecher Pepper, ein Mann für besondere Aufträge.
Peppers Persönlichkeit ließ sich nicht verbergen. Sie entsprach dem Dezember, wenn die Tage immer kürzer werden, kalt und erbarmungslos. Er war nicht da, um einen überdimensionierten Scheck von der Lotteriegesellschaft oder eine Einladung zum Abendessen von Raquel Welch zu überreichen. Pepper war ein Abgesandter der hässlichen Seite der Dinge.
Inzwischen arbeitet er als Wachmann bei einer Blaxploitation-Filmproduktion, die der Roman mit viel Liebe zum popkulturellen Detail beschreibt. Als die Hauptdarstellerin plötzlich verschwindet, wird Pepper mit der Suche beauftragt, woraus sich wiederum eine Tour de force durch die Harlemer Unterwelt ergibt, bei der Pepper einige Dealer, Gangster und Messerstecher das Fürchten lehrt. Bis sich herausstellt, dass die deprimierte Diva, die sich eine zu kräftige Ghetto-Biografie bloß angedichtet hat, für ein paar Tage bei ihrer Mutter in einem gutbürgerlichen Vorort untergeschlüpft ist. Der dritte Teil schließlich spielt 1976 vor dem kontrastierenden Jubelhintergrund der 200-Jahr-Feier New Yorks und beschäftigt sich eingehend mit den notorischen Brandstiftungen und deren Hintermännern in Business und Politik. Und mit fehlgeleiteter Stadtplanung, die Schwarze systematisch benachteiligt und Abwickler wie Wilbur Martin profitieren lässt.
Ein Abwickler erlöste ein Gebäude von seinem Elend. Der Besitzer pfeift aus dem letzten Loch, Steuern bis zum Gehtnichtmehr, Junkies nisten sich ein. Also verkauft er das Gebäude an den Abwickler, der die elektrischen Leitungen, die Rohrleitungen, alles, was sich zu Geld machen lässt, rausreißt und den Laden dann für die eigens erhöhte Versicherungssumme abfackelt. Wenn du Wilbur durchs Treppenhaus gehen und die Hütte taxieren siehst, schaust du dich am besten nach einem anderen Platz um, wo du deinen Hut aufhängen kannst.
Die 70er Jahre gelten als düsterste Dekade New Yorks. Der Rotten Apple war eine beinahe scheiternde und bankrotte Stadt. Der Roman liest sich dennoch als Hommage auf den Hexenkessel Harlem. Whitehead verbindet soziologisch-ethnografisches Erzählen mit einem verspielten Stil, der etwas Tänzelndes, Jazziges hat. Die Handlung der drei Teile ist gleichermaßen actionreich und marginal. Es wird geprügelt und geschossen und Whitehead erzählt von den Gewaltexzessen ganz beiläufig in einem humorig aufgekratzten Ton, als gehöre dergleichen nun einmal zur ortsüblichen Gangsterfolklore. Alles scheint gleich wichtig in seinem zwar ungemein detailfreudigen, aber zugleich auch alles einebnenden, auf gleicher Bedeutungshöhe verhandelnden Erzählverfahren. Der comedyhafte Witz bewährt sich vor allem, wenn die Kontexte wirklich komisch sind, etwa wenn die joviale Schreckensfigur Pepper von der Besitzerin eines aufstrebenden Chicken-Restaurants beauftragt wird, das Hähnchenrezept ihrer schärfsten Konkurrentin zu klauen und dafür belohnt wird mit lebenslang Gratishähnchen. Nur an Originalschauplätzen gedreht, so wird der Film des Mittelteils beworben. Das Etikett würde auch für diesen Roman passen, in dem Whitehead mit unüberbietbarer Ortskenntnis den Spirit von Harlem einfängt und ein Wimmelbild der komplexen kriminellen Strukturen zeichnet. Aber diese Authentizität bleibt äußerlich. Zwischen all dem Pulp und Pop sucht man vergebens nach einer Geschichte, die einen wirklich berühren und fesseln würde. Weil sie fehlt, fällt einem auch die konzentrierte Aufmerksamkeit schwer, die nötig ist, um bei der verwinkelt erzählten Handlung mit ihren vielen Abschweifungen nicht den Überblick zu verlieren.
Nicht ganz überzeugt. Unser Kritiker Wolfgang Schneider über den neuen Roman des Amerikaners Colson Whitehead, Die Regeln des Spiels, übersetzt von Nikolaus Stingel, ist bei Hansa erschienen.
Oh, where do drummers go? When they run off with the show, a classic rock and roll story, and you sure took it to the max, but you always had my back. May you go out in a blaze of glory with the boys in the band, all aboard the bus to the promised land. Bang, 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 stake your claim to the throne waiting for you at the Hall of Fame. One, two, three, four on the floor, on a highway to heaven knocking on hell's door with you. What a ride with you, it's always more with you. One last ride with you.
Die grauen Herren, die uns die Zeit stehlen, die haben mir damals ganz schön Angst eingejagt, als ich zum ersten Mal Michael Endes Buch Momo gelesen und auch den Film gesehen habe mit der braun gelockten Rados Bokel in der Hauptrolle. Das Buch hat offensichtlich nicht nur bei mir als 12-Jähriger damals einen tiefen Eindruck hinterlassen. Die Bilder im Kopf vom allwissenden Meister Hora und der leuchtenden Schildkröte Cassiopeia sind jedenfalls immer noch da. In diesem Jahr wird Momo 50. Der Roman erschien am 1. September 1973. Wie ist es, Momo heute nochmal zu lesen? Ist das Buch in die Jahre gekommen oder immer noch ziemlich frisch? Meine Kollegin Katharina Borchert hat es ausprobiert und hat auch noch einmal in alte Radiointerviews mit dem 1995 verstorbenen Michael Ende gehört.
Momo wird 50. Michael Endes berühmter Roman über die kleine Momo, die in einem alten Amphitheater lebt und die genug Zeit hat, allen Menschen sehr gut zuzuhören. Wenn sie dabei ist, kommen Kindern und Erwachsenen die allerbesten Ideen.
Sie war klein und ziemlich mager, so dass man beim besten Willen nicht erkennen konnte, ob sie erst 8 oder schon 12 Jahre alt war. Sie hatte einen wilden, pechschwarzen Lockenkopf, der so aussah, als ob er noch nie mit einem Kamm oder einer Schere in Berührung gekommen wäre.
Momo ist ein Märchenroman, so lautet der Untertitel. Er erschien am 1. September 1973.
Eine wirkliche Geschichte muss ja einen solchen Grad von Selbstverständlichkeit kriegen, dass man meint, diese Geschichte habe es immer schon gegeben. Sie darf nicht konstruiert wirken. Und ja, ich schreibe alle meine Bücher mehrmals. Bei der Momo zum Beispiel hat es vom ersten Entwurf bis zum fertigen Buch 6 Jahre gedauert. Bei der unendlichen Geschichte immerhin 2 Jahre.
Sagte Michael Ende in einem Radiointerview. Die 80er Jahre, noch ein völlig anderer Radioduktus als heute. Damals war er Mitte 50. Ursprünglich hatte er Dramatiker werden wollen. Vielleicht lebt seine Momo auch deshalb in einem alten Amphitheater. Doch waren seine Romane weitaus erfolgreicher als seine Dramen. Ein Leserliebling ist bis heute Momos Freund Beppo Straßenkehrer. Oft hat er Angst vor sehr langen Straßen, ein Gefühl, das jeder kennt.
Er dachte einige Zeit nach, dann sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte. Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut.
Also dieser künstlerische Umsetzungsprozess, um den es mir zu tun ist, nämlich aus der Wirklichkeit selbst wieder nun etwas abzulesen und es zu steigern bis zum Bild hin, bis zum, wenn Sie so wollen, Traumbild, bis zum Archetypus hin, das war für mich eigentlich von vornherein klar, dass darin überhaupt der eigentliche künstlerische und poetische Vorgang liegt. In der schieren, nackten Abbildung irgendeiner Realität liegt für mich gar keine, das hat dann mit Kunst nichts zu tun. Das kann auch seine Nützlichkeit, seinen Wert haben, aber es ist kein poetischer Vorgang darin.
Endes modernes Märchen hat seinen Zauber tatsächlich nicht verloren. Immer noch wunderschön die Idee von den grauen Herren, diesen Zeitdieben, die den Menschen ihre lotusartigen Stundenblumen rauben, die Blütenblätter trocknen und dann das tote Material als Zigarre rauchen. Oder von der Schildkröte Cassiopeia, die mit Momo via Leuchtschrift kommuniziert. Gleichzeitig spürt man in der Rückschau die 70er ein bisschen durch. Ein Roman mit nicht nur anthroposophischer, sondern auch zen-buddhistischer Tönung. Konsumkritik, Umweltbewusstsein, heute noch genauso aktuell. Ganz nebenher aber auch Kritik an Heimen, sogenannten Kinderdepots, was an Ulrike Meinhoffs damalige Recherchen zum Umgang mit Heimkindern erinnert. Vor allem aber die Kritik an Hetze, Stress und Dauermaloche. Aber, wendet Fantasiegenie Ende, ernster ein, als man es von ihm erwarten würde?
Dieses Buch behandelt nicht ein Freizeitproblem. Es soll hier nicht für mehr Freizeit geworben werden, denn es zeigt sich ja, dass die Menschen, wenn sie mal innerlich grau und tot geworden sind, auch mit der Freizeit gar nichts anzufangen wissen. Nicht? Im Gegenteil, die Freizeit macht sie dann erst recht verzweifelt. Es dreht sich darum, dass der Mensch durch diese Art des Denkens, die die grauen Herren vertreten, sich selbst entfremdet wird. Er wird sich und der Welt gegenüber immer fremder, während die Art, die Momo vertritt, den Menschen immer wieder zu sich selbst bringt. Das ist das eigentliche Thema dieses Buches.
Entfremdung, ein Dauerbrenner in der Kapitalismuskritik. Bei Ende aber bedeutet Entfremdung auch Fantasiemangel, fehlender Zugang zu anderen Denk- und Erlebniswelten. Denn erst in den Traumbildern seiner Fantasie kommt der Mensch bei Ende ganz zu sich. Ist heute nicht weniger wahr als damals. Die Pforten zur Fantasie öffnete ihm sicherlich sein Vater Edgar, der Künstler war und surrealistische Traumszenen malte. Unter den Nazis galt er als entartet. Mit seinen Bildern wuchs Michael Ende in den 1930er und 40er Jahren auf. Und er brachte diese bis heute stark wirkende Bildwelt in seine Romane ein, etwa wenn Momo und Cassiopeia auf dem Weg zu Meister Hora sind, dem Herrn über die Zeit.
Ja, sie waren endlich in den Stadtteil gelangt, in dem jenes Licht herrschte, das nicht Morgen noch Abenddämmerung war und wo alle Schatten in verschiedene Richtungen fielen. Blendend weiß und unnahbar standen die Häuser mit den schwarzen Fenstern. Und dort war auch wieder jenes seltsame Denkmal, das nichts darstellte als ein riesengroßes Ei auf einem schwarzen Steinquader. Momo schöpfte Mut, denn nun konnte es nicht mehr allzu lange dauern, bis sie bei Meister Hora sein würden. »Bitte«, sagte sie zu Cassiopeia, »können wir nicht ein bisschen schneller gehen?« »Je langsamer, desto schneller«, war die Antwort der Schildkröte.
Momo wird 50. Katharina Borchert hat Michael Endes Klassiker nochmal gelesen. Und die Zitate stammten aus einem neuen Momo-Hörspiel. Es erscheint am Mittwoch als CD und als Download bei dem Label Silberfisch. Staring at the wall in your apartment, sitting there and wondering where your heart went. You can call me up, call me up. I think I'm feeling what you're going through now. There's only one thing you gotta do now. I'll be there as soon as humanly possible. I'll be there as soon as possible. 365, 8 days a week, 24/7, you can count on me, count on me, count on me. I won't keep you waiting. 365, got DLC. When you need somebody and you're in too deep, count on me. Very far without you. I call you up, I call you up. After everything that we've been through, you and I, we're gonna handle this too. Just call me up like I call you up. I'll be there as soon as humanly possible. I'll be there as soon as possible.
3 Musik von Milo im SWR 2 Lesenswert Magazin. Das muss man auch erstmal schaffen. Die Österreicherin Monika Helfer wurde mit 70 Jahren zu einer der interessantesten literarischen Entdeckungen der letzten Jahre. Geschrieben hat sie eigentlich schon ihr ganzes Leben, hatte aber zwischendurch einfach wenig Zeit. Das erste Kind kam mit 21, dann folgten noch 3 weitere. Monika Helfer ist zwar auch in jüngeren Jahren schon als Autorin in Erscheinung getreten, mit Erzählungen, Jugendbüchern, Romanen und Theaterstücken, aber erst 2020 gelang ihr mit dem autofiktionalen Buch Die Bagage über ihre Großeltern der Sprung auf die Bestsellerlisten. Mit Die Jungfrau veröffentlicht sie jetzt den 4. Roman in 4 Jahren und der dürfte wieder ein Erfolg werden. Diesmal geht es um eine Kindheitsfreundin, Gloria. Ulrich Rüdenauer hat Die Jungfrau gelesen.
Wie Monika Helfer das gelingt, die Menschen, über die sie schreibt, so nah erscheinen zu lassen, dabei aber auf jede Übertreibung und jedes Pathos zu verzichten, die sich bei solchen Zooms aufs Intimste manchmal einschleichen. Wie wohlwollend und doch auch rücksichtslos sie ihre aus dem Leben gegriffenen Figuren zeichnet oder auch formt. Man weiß ja nie genau, wo die Erinnerung in Fantasie übergeht oder Wahrheit in Dichtung und ob nicht ohnehin eins wie das andere ist. Nach ihrer Trilogie über die eigene Familie, die der Autorin späten Ruhm eingebracht hat, widmet die österreichische Autorin sich in ihrem neuesten Roman einer Jugendfreundin. Gloria heißt sie und sie ist, wie es der Titel des Buches unmissverständlich besagt, die Jungfrau. Diese Gloria war in ihrer Jugend ein schönes, schillerndes, aufgeregtes, abenteuersuchendes Mädchen und ist doch immer allein geblieben. Nie habe sie mit einem Mann geschlafen, gesteht sie, obwohl die Männer sie zauberhaft und hinreißend fanden. Schauspielerin sollte sie werden, ein jeder traute ihr das zu und in ihrer Familie war genug Geld für allerlei Träumereien. Die Ich-Erzählerin Moni verspürte damals vor 50 Jahren so etwas wie Eifersucht. Sie empfand bei aller Zuneigung doch immer einen Mangel. Erst im Alter begegnen sich Moni und die von Krankheiten geplagte Gloria wieder, nach Jahrzehnten unabhängig voneinander gelebter Leben, die ihnen ganz unterschiedliche Erfahrungsräume eröffnet haben. Als sie sich wiedersehen, hat sich aber kaum etwas geändert. Obwohl ihre Wege unterschiedlicher nicht hätten verlaufen können. Moni ist eine bekannte Schriftstellerin geworden, Gloria hat sich unglücklich verhaspelt, scheinen die alten Rollen alle biografischen Brüche überlebt zu haben. Schon sind sie in einem ihrer altbekannten Gespräche, die von Gloria bestimmt und ein bisschen auch ins Absurde getrieben werden. Solche Unterhaltung zu führen, das sei eine der Arten, wie Gloria die Zeit vergehen lasse. Ein charakterisierender Satz, ein entlarvender auch.
Es gehört ja zu den Glücksmomenten beim Schreiben, wenn ohne viel Nachdenken ein Satz entsteht, der den Schreiber selbst zum Nachdenken anregt. Als wäre mir der Satz diktiert worden. Ich will es nicht übertreiben, dennoch, es war eine der Arten, wie Gloria die Zeit vergehen ließ. Über diesen Satz könnte man eine Philosophie errichten. Wenn jemand verschiedene Methoden entwickelt, die Zeit vergehen zu lassen, wie schaut so einer die Welt an? Wie das Leben? Wie sein Leben? Dann ist das Leben doch nur ein Abwarten. Wie sollte jemand, der wartet, etwas an sich und an seinem Leben verändern wollen? Er wartet. Erst wenn eintritt, worauf er gewartet hat, kann gehandelt werden. Dann erst. Vorher nicht. Kann man zum Beispiel die Frisur ändern.
An dieser Passage enthüllt sich die Souveränität und Leichtigkeit, mit der Monika Helfer verschiedene Ebenen zusammenführt. Vergangenheit und Gegenwart, Beschreibung und Reflexion, das Konkrete und Abstrakte. So öffnet die Wiederbegegnung mit der alten Freundin nicht nur einen Blick auf diese Beziehung, auf diese Mädchen- und Frauenfreundschaft, auf das Gemeinsame, sondern auch auf die Unterschiede, die möglicherweise für beide wegweisend waren. Monis Arbeit selbst wird zum Gegenstand, das Schreiben, jene einsame Tätigkeit, die auf das Zuspiel der Wirklichkeit ebenso angewiesen ist, wie auf die aus dem Nichts auftauchenden Sätze, die fast alles auf den Punkt bringen können.
Also drängt sich Gloria wieder in den Vordergrund. Dass ich über sie schreiben soll, deshalb, um ihr Leben neu zu erfinden. Diese Absicht traue ich ihr zu. Wenn einer dauernd ich sagt, heißt das nicht unbedingt, dass er daran gefallen hat, wie er ist. Gloria sagt ich und schaut mich flehentlich an. Ich, ich, ich.
Wie wird aus jemand eine Person, die sie vielleicht niemals sein wollte? Auch das fragt dieser kluge Roman. Wobei, Fragen werden hier nicht gestellt und nicht beantwortet. Monika Helfer ist zu klug dafür und ihre Prosa zu tastend und behutsam. Aber was in diesem schmalen Buch aufgerührt wird, wie nebenbei, ist eindrucksvoll. Wie es um das eigene Ich bestellt ist, mit all seinen Widersprüchen. Wie sehr es ein Gegenüber braucht, um die eigenen Zweifel in Zaum zu halten. Wie sehr beiläufige Wahrnehmungen manchmal etwas erspüren, das noch gar nicht akut, aber doch irgendwie im Raum ist. Einmal sitzt Moni mit ihrem ebenfalls schreibenden Mann Michael, Monika Helfer ist übrigens mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier verheiratet, in einem Restaurant. Die beiden können nicht aus ihrer professionellen Haut und denken sich aus, was es mit dem sich lebhaft unterhaltenden Paar am Nebentisch auf sich hat.
»Nein«, sagte ich, »ich wette, Sie sind verheiratet. Sie kennen sich schon lang. Sie ist so. Sie spielt immer. Sie weiß es schon gar nicht mehr. Sie spielt allein vor dem Spiegel und spielt allein ohne Spiegel. Sie weiß nicht, wer sie ist. Es spielt ihr wie von selbst. Und ich sagte noch, sie spielt nicht eine Frau, die sie sein möchte, aber nicht ist. Sie spielt irgendjemanden, nur damit sie selbst glauben kann, dass sie jemand ist. Und das weißt du?« sagte Michael. »Das weiß ich hundertprozentig«, sagte ich. Das war, bevor ich Glorias Brief bekam. Und an Gloria hatte ich dabei nicht gedacht.
Die Wiederbegegnung mit Gloria ist für Moni eine Wiederbegegnung mit dem eigenen Ich. Ein Ich, das sich oft fehl am Platze fühlt, erfahrungsarm, unsicher, das nicht vor Selbstbewusstsein strotzte. Gerade in Gegenwart der in bürgerlichen Verhältnissen aufwachsenden und wohlhabenden Gloria. Vielleicht liegt auch in diesem Gegensatz, in dieser Hierarchie, eine Erklärung für vieles von dem, was später kam. Wer nicht den Ton angibt, hört besser zu, beobachtet genauer, ist auf der Hut, lernt aber auch gewisse Gesten zu deuten und vermeintlich Belangloses zu verstehen. Man entwickelt eine Sehnsucht. All das Voraussetzung für Schreiben. Die Freundschaft zu Gloria war eben auch eine Schule für die Schriftstellerin, eine Schule der Wahrnehmung, der genauen Beschreibung. Einmal heißt es über Gloria:
Wie kann das sein, dass ein Mensch neben dem Fluss der Zeit steht? Er sieht auf den Fluss, sitzt da wie ein Indianer vor seinem Zelt. Dinge, Tiere, Männer, Frauen schwimmen an ihm vorüber.
Schöner und trauriger lässt sich Glorias Verhältnis zum Dasein kaum benennen. Romane über Frauenfreundschaften haben Konjunktur, nicht erst, aber besonders seit dem Welterfolg von Elena Ferrantes farbenreicher neapolitanischer Saga. Mit dieser ist Monika Helfers bescheiden daherkommende Erzählung nicht zu vergleichen, und doch ist sie alles andere als einfach, karg oder eindimensional. In ihr werden, wenn auch subtil, die merkwürdigen und unvorhersehbaren Wege nachvollzogen, die zwei von einem gemeinsamen Ort aus tun, die Unterschiede der Herkunft, die verschiedenen Temperamente, die vielfältigen Wahrheiten, die seltsamen Spielformen der Liebe, deren körperlicher Verzug zuweilen so lange hinausgezögert wird, bis er nicht mehr vorstellbar ist. Die Jungfrau ist am Ende ein Buch über die Literatur, darüber, was sie vermag und was sie darf, und wie ein Leben selbst zu einem literarischen wird.
Darf ein Leben in der Einbildung nicht ebenso als Wirklichkeit bezeichnet werden?
Die Antwort gibt der Roman selbst. Natürlich darf es das.
Ulrich Rüdenauer über Die Jungfrau, den neuen Roman von Monika Helfer, erschienen bei Hansa.
Say hey, we're a mess. I couldn't care less if we're a little bipolar. Baby, I'm coming over. You wanna fight, let's fight all night. Cause you know that when we break up, we love the way we make up. I guess it's never the right time. No, it's never the right place. If we're honest, are we ever really ready anyways? Let's take the next flight to Cancun. I'll make you breakfast every afternoon. When it's the two of us, tomorrow always comes around too soon. Tomorrow comes too soon. So what's going on? Hey, what's wrong? We've got a good thing going. Such a good thing going. Maybe you got issues and I got some too. Like I hate to admit it, I'm hung up on you. I've got a million excuses, but baby we should do this. I guess it's never the right time. No, it's never the right place. If we're honest, are we ever really ready anyways? Let's take the next flight to Cancun. I'll make you breakfast every afternoon. When it's the two of us, tomorrow always comes around too soon. Tomorrow comes too soon.
Über 12 Millionen Menschen in Deutschland sind von lang anhaltenden chronischen Schmerzen betroffen. Rücken- oder Kopfschmerzen kennt jeder und fürchtet jeder. Wir verdrängen den Schmerz gern oder bekämpfen ihn mit den bekannten Mitteln wie Ibuprofen und Paracetamol. Aber es lohnt sich, den Schmerz einmal näher zu betrachten, ihn als Phänomen ästhetisch und gesellschaftlich zu untersuchen. Dies tut auf sehr vielschichtige und gut lesbare Art der Autor und Literaturwissenschaftler Björn Heyer. Sinn und Unheil zur Ästhetik des Schmerzes heißt sein schmaler Essayband, der als erster der Reihe Quintessenzen im Quintus Verlag erschienen ist. Heyer nähert sich dem Schmerz als Phänomen auf vielen Ebenen. Schmerz als Schock, der lebensverändernd wirken kann, als Konfrontation mit dem Unerklärlichen. Schmerz als Antriebskraft für künstlerische, kreative Prozesse. Schmerz als Schule des Mitfühlens und der Empathie. Schmerz nicht zuletzt als Lehrmeister für den Tod. Schmerz bleibt, auch wenn wir das Leiden in unserer leistungs- und optimierungsorientierten Zeit gerne verdrängen, eine zutiefst humane Konstante. Heyer schreibt dazu:
Wie vulnerabel wir sind, wie zerbrechlich das ist, was wir gemeinhin als selbstverständlich begreifen, davon erzählt der Schmerz als Teil der Conditio Humana. Ex negativo bildet er unser Ich heraus. Aufgrund seines Wirkens erhalten wir erst einen Begriff von der fehlenden Übereinstimmung von innen und außen. Schmerz ist Identitätsarbeit im besten Sinne, vom Schmerz der Geburt über die Zunahme an Gebrechen im Alter bis hin zu all den einschneidenden Abschieden, die unseren Weg prägen, ziehen, pochen, Blitzen lassen sich als Appelle zur Arbeit an und Deutung der eigenen Biografie verstehen. Schmerz ergibt, sobald man ihn bewältigt oder sich mit ihm arrangiert hat, vor allem im Nachhinein einen Sinn. Erst in der Rekonstruktion unserer Geschichte vernehmen wir, wie er einst entstand und vielleicht geheilt wurde.
Björn Heyers Essay »Sinn und Unheil zur Ästhetik des Schmerzes«. Das ist kluges und tröstliches Nachdenken über das Phänomen Schmerz, das ihm auch ein wenig den Schrecken nimmt. Der Band ist in der Reihe Quintessenzen im Quintus Verlag erschienen.
I guess it's never the right time. No, it's never the right place. If we're honest, are we ever really ready anyways? Let's take the next flight to Cancun. I'll make you breakfast every afternoon. When it's the two of us, tomorrow always comes around too soon. Tomorrow comes too soon. Maybe tomorrow. Tomorrow comes too soon. Tomorrow, baby, tomorrow comes too soon.
Mit True-Crime-Geschichten, mit Erzählungen aus deutschen Gerichten und Reflexionen über Recht und Gerechtigkeit ist der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach zu einer erfolgreichen Marke geworden. In den letzten Jahren hat Schirach das juristische Terrain mehr und mehr verlassen und aus seinem Leben erzählt, von seiner Kindheit, den Erfahrungen mit Freunden, den Enttäuschungen in der Liebe und von frühen Begegnungen mit dem Tod. Regen, eine Liebeserklärung, heißt sein neuestes Werk. Ein düsterer Monolog, eigentlich geschrieben fürs Theater. Und Schirach selbst geht damit ab Oktober auch auf Deutschland-Tournee. Als Buch ist der Text jetzt schon erschienen. Und der Plot lässt sich kurz so zusammenfassen, wie manche Witze beginnen. Kommt ein Mann in eine Bar. Holger Heimann hat Regen gelesen.
Verbrechen, Schuld und Strafe. So heißen die Storybände, mit denen Ferdinand von Schirach berühmt wurde. Den Justizgeschichten folgten autobiografische Erzählungen, die deutlich machten, dass Schirachs Schreiben nicht vornehmlich von der Erfahrung als Strafverteidiger bestimmt wird. Enttäuschung, Verlorenheit, Reue, das sind die ureigenen Lebensthemen dieses Autors. Mit seinem neuen Buch, einer Erzählung, setzt Schirach seine Beschäftigung mit existenziellen Fragen fort. Ein Mann kommt vom Regen durchnässt in eine Bar und hebt an zu einem Monolog über Schuld und Vergebung.
Sehen Sie, wir können jedem vergeben. Unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Freunden und selbst unseren Feinden. Nur uns selbst können wir nicht vergeben. Das ist nicht möglich. Niemand kann sich selbst seine Schuld erlassen. Das kann nur der Gläubiger tun. Ihre eigene Schuld verjährt nicht. Damit müssen Sie leben. Oder eben auch nicht.
Zu wem der Redner spricht, bleibt offen. Möglicherweise ist es ein einzelner Gast. Wahrscheinlicher aber scheint es, dass die Bar als größere Bühne dient für sein lautes Nachdenken. Ausgelöst wird der Monolog dadurch, dass der namenlos bleibende Mann als Schöffe einem Gerichtsverfahren beiwohnt. Der dort geständige Angeklagte hat seine Frau aus Eifersucht umgebracht. Der Fall an sich beschäftigt den Erzähler weniger. Die Konfrontation mit dem Tötungsdelikt setzt vielmehr eigene, peinigende und lange zurückgehaltene Erinnerungen frei.
Seit 17 Jahren bin ich ein durch und durch lächerlicher Schriftsteller, der nicht mehr schreibt. Ich gehe trotzdem jeden Morgen rüber ins Schreibzimmer. Die Menschen wollen ja immer etwas sein, was sie nicht sind. Ich sitze dann am Schreibtisch und trinke Kaffee und rauche und schreibe nichts. Als das bei Hemingway so war, ging er nicht mehr in eine Bar. Er schoss sich den Kopf weg. Das kann ich verstehen, weil der Kopf ja sowieso schon weg ist.
Der Kopf ist so gesehen auch bei dem lächerlichen Schriftsteller weg, der seit 17 Jahren nicht mehr schreibt. Seit dem Tag, als das erste und einzige Buch von ihm erschien. Allerdings mit einem vom Drucker entstellten Titel. Statt Gedichte sollte der Lyrikband heißen. Der Drucker aber, der dachte, dass es sich um einen Fehler handeln müsse, machte aus den zwei Worten das Kompositum Stadtgedichte. Der ehrgeizige Dichter ist noch am Abend wütend. Die Frau, die er liebt und die ihn liebt, will ihm zur Beruhigung ein Glas Wasser bringen, fällt um und ist tot. Ein Aneurysma im Gehirn. Der verhinderte Schriftsteller scheint sich seither die Schuld am Tod der Geliebten zu geben. Kein Gericht wird ihn verurteilen, er selbst aber kann sich nicht freisprechen. Es ist eine Konstellation, die Schirach-Lesern vertraut sein dürfte.
Es gibt Schläge, von denen man sich nicht erholt. Man geht zu Boden und steht nicht mehr auf und kann sein Leben nicht mehr zusammensetzen. Wir alle sind befangen, weil wir in uns gefangen sind. Und davon gibt es keine Erlösung, durch nichts und durch niemanden.
Ferdinand von Schirach zeigt einen Menschen, der sich beinahe nichts mehr erhofft. Er ist gefangen in Trauer und Depression. Leider führt seine ausgeprägte Sinnkrise zu einem prätentiösen Lamento über das moderne Leben und den stillosen Durchschnittsmenschen, das schwer erträglich ist. Die Zivilisationskritik, die hier mit einem fast hysterisch übersteigerten Unterton vorgetragen wird, ist klischeehaft und häufig dicht an Allgemeinplätzen.
Der Sportler, das ist der moderne Mensch. Sie erkennen den modernen Menschen daran, dass er einen Rucksack trägt. Mitten auf dem Kurfürstendamm trägt er seinen Rucksack. So, als wolle er zum Bergsteigen gehen. Dabei ist Berlin vollkommen flach. Bergsteigen in Berlin ist unmöglich. Den modernen Menschen stört das nicht. Im Gegenteil, er hat seinen Rucksack immer dabei. Das sei einfach praktisch und funktionell, sagt er. Ja, praktisch und funktionell sind auch das Selbstbedienungsrestaurant und das Frühstücksbuffet und dass sie sich den Botticelli nur noch auf dem Laptop ansehen. Das Praktische und das Funktionelle und das Natürliche führen direkt in die Hölle.
Die Hölle, das sind die anderen, befand Sartre. Er wird hier nicht herbeizitiert, dafür aber Hemingway, Proust, Capote, Goethe. Denn es geht in dieser kurzen Erzählung, die der Verlag auf 50 Seiten gestreckt hat, auch ein wenig ums Schreiben, wie es überhaupt um alles ein bisschen geht. Ein Buch wurde daraus erst, weil auf die Story ein etwa gleich langes Interview folgt, das der Autor der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. In dem sehr persönlichen Gespräch klingen manche der Themen, die Schirach in Regen streift, noch einmal an. Teilweise finden sich fast wortgleiche Sätze. Der Verlag preist die Publikation als eine ebenso mutige wie sehr persönliche Erzählung, ein literarisches Spiel an der Grenze zwischen Bühnenfigur und Autor. Das mag sein. Dennoch vermag dieses Buch so gar nicht zu überzeugen.
Kritische Worte von Holger Heimann, Regen, eine Liebeserklärung, heißt der Monolog von Ferdinand von Schirach, erschienen bei Luchterhand. Der Autor geht auf Theatertournee mit seinem Text. Unter anderem ist er am 23. Oktober im Freiburger Konzerthaus zu Gast und am 6. November in der Stuttgarter Liederhalle. Und das war's vom Lesenswert-Magazin für diesen Sonntag. Alle Titel dieser Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen unter swr2.de auf den Seiten der Literatur. Dort und in der SWR2-App, da können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Ab 18.20 Uhr gibt es heute eine Hörspielfassung des gerade erschienenen Tatsachenromans »The Très Chronique Judicaire« von Emmanuel Carrère. Im Mittelpunkt steht der Terrorprozess nach den islamistischen Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris. Die Musik kam heute von dem belgischen Singer-Songwriter Milo und seinem Album »Nice to Meet You«. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl. From the rush, and you already miles ahead of us. The sky is alive tonight. Now you're one of the lost boys. I'll be with you. I'll be with you. When you run with the lost boys. The stars.